Ja, einen schönen guten Morgen, Geschwister. Heute ist mein Ohrenschwick-Tag. Weil ich heute Nachmittag auch bei den Geschwistern der lutherischen Gebetsgemeinschaft sein kann. Das ist immer schön, wenn das zusammen klappt und dann beide Gottesdienste an einem Tag sind. Ich war es heute sehr bequem. Ich kam aus Hagen und war relativ schnell bei freier Fahrt bei euch. Und jemand sagte, erzähl ein bisschen, wie es dir gerade geht. Ja, es geht mir gut. Ich habe mich wieder ein bisschen erholt, weil ich hatte eine unglaubliche Woche. Vor einer Woche war ich eingeladen bei einer Sommerbibelschule im Kloster Volkenroda. Das liegt bei Mühlhausen, Erfurt. Ist das evangelische Kloster der Jesusbruderschaft. Die haben dort diesen Christus-Pavillon stehen, den man von der Expo 2000 in Hannover kennt. Ja. Wer da war, hat den gesehen. Das Ding steht da. Und da war jeden Abend Großveranstaltung mit 300 Teilnehmern einer Sommerbibelschule. Könnt ihr euch das vorstellen? Eltern, Jugendmitarbeiter, viele Jugendliche und etwa 100 Kinder. In einer Woche, wo ich eingeladen war, ich sage, ey, was wollt ihr mit dem Oldie Günther? Auch sagte der Leiter, Günther, komm mal, du kannst mal noch eine Predigt halten. Das war so der letzte Abend in der Reihe. Und du kannst doch bitte eine Woche lang mal so 15 junge Menschen durch die Woche begleiten. Du kannst ihnen doch vielleicht was mitgeben. Und das war so unglaublich gut. 22- bis 25-Jährige, junge Leute, gläubig, hingegeben, eine Leidenschaft für Jesus. Es hat so eine Freude gemacht. Aber wenn man morgens von 6 bis abends um 11 oder 12 noch im Zelt sitzt beim Lagerfeuer, dann ist das schon ein bisschen anstrengend. Der Günther braucht ein bisschen Pause anschließend. Und ich war so dankbar. Ich habe dann den ersten Abend angefangen, ich habe euch das glaube ich schon mal erzählt, mit einer kleinen Begrüßung, die ich bei Benediktinernonnen gelernt habe, als sie da so in ihren Klostersaal kamen, kamen sie so zu zweit rein. Und dann haben sie sich nach vorne gebeugt, an das Kreuz, zum Kreuz hin, wir ehren Christus. Und dann haben die sich so voneinander gebeugt, die Schwestern, und haben so eine Verbeugung voreinander gemacht. Zwei so voneinander. Ich sage, was macht ihr da, Barbara? Barbara ist eine gläubige Schwester. Ja, wir kommen rein und wir ehren Christus. Und dann drehen wir uns zueinander und wir ehren Christus in der Schwester. Das hatte ich am ersten Abend erzählt bei diesen jungen Leuten. Und bei der Schlussrunde am letzten Tag haben drei von denen gesagt, Günther, das war das Eindrücklichste, was wir in dieser Woche für uns gelernt haben. Und ganz ehrlich, die Bibelarbeiten waren auch eindrücklich. Aber da war ich so überrascht. Dieses Wissen, ich ehre Christus in dir. Und das ist ja so, wenn wir heute Morgen hier zusammen sind, dann wissen wir, Christus lebt in jedem Einzelnen, der ihn eingeladen hat. Und da ist, wenn Christus in dir ist, bitte Respekt haben vor der Schwester und vor dem Bruder. Wenn du da rummeckerst über die Schwester und über den Bruder, bedenke, dass du an Christus rummeckerst. Wenn du kritisierst, sei sehr vorsichtig, weil du weißt, dass Christus in der Schwester und in dem Bruder lebt. Das gibt uns eine ganz andere Haltung. Das ist aber das neue Leben, das wir von Jesus bekommen haben. Dass er uns zu neuen Menschen gemacht hat und dass Christus in dir wohnt und in dir wohnt und in mir wohnt. Und darum gehen wir mit Ehrerbietung miteinander um, indem wir uns loben. Aber auch wenn wir Ernstes sagen müssen, wissen wir, dass Christus im anderen ist. Und das ist wichtig für unser Miteinander, das wir haben. Und es spricht ja auch von 2. Korinther 5,17. Ist jemand in Christus? Ist er ein neuer Mensch, eine neue Kreatur? Altes ist vergangen, Neues ist geworden. In dieser Woche haben wir über den Epheserbrief gesprochen, da in dieser Bibelwoche. Und da kommt ja pausenlos in jedem Kapitel in Christus, in Christus. In Christus sind wir erlöst, in Christus haben wir Sohnschaft, in Christus haben wir den Heiligen Geist bekommen, in Christus sind wir zu einem Leib geworden, in Christus, in Christus, in Christus. Ich hatte das Vorrecht, am letzten Abend über Epheser 6 zu sprechen. Werdet stark in Christus und in der Macht seiner Stärke. Ich habe heute Morgen so einen kleinen Zusammenriss mitgebracht, ein bisschen anders auf euch abgestimmt, aber ich dachte, das will ich euch einfach auch nochmal sagen. Weil, wenn wir heute Abend mal feiern, dann ist natürlich klar, wir denken über das nach, was unser Herr Jesus für uns in der Vergangenheit gemacht hat. Solches tut, so oft ihr davon trinket, so oft ihr davon esset, zu meinem Gedächtnis. Wir denken darüber nach, Jesus hat unsere Schuld vergeben. Gott sei Dank, er vergibt sie uns auch heute. Und wir wissen tief im Herzen, er vergibt sie auch morgen. Das ist unser Segen. Wir wissen auch, durch das Blut Jesu Christi und das, was er hingegeben hat, haben wir eine Hoffnung für den Himmel. Das ist für uns wichtig. Ich habe in meiner Gemeinde 15, 18 alte Geschwister, über 80. Ich habe so gedacht, der junge Bruder, der jetzt kommt, ab 1. September und mein Nachfolger wird ab 1. Januar, wir haben noch 4 Monate zusammen. Das heißt, die Gemeinde hat gerade ein Luxusproblem. 2 Pastoren gleichzeitig laufen volle Kanne. Ja, das ist so. Aber wir haben noch 18 alte Geschwister über 80 und ich denke mir, ich bleibe in der Gemeinde, um ihn zu unterstützen in der Begleitung unserer alten Geschwister. Der soll ja nicht nur Seniorenarbeit machen. Aber das ist wichtig, dass wir wissen, wir haben eine Hoffnung, weil Christus uns den Himmel eröffnet hat. Das ist, womit wir uns beschäftigen müssen. Ich würde sagen, wer so Richtung Rente geht, Frührente, Anfangsrente, Mittelrente, beschäftige dich mit dem Himmel, weil dir bleibt nicht mehr viel Zeit. Dann wirst du dort sein. Und das ist doch so, wenn ihr in Urlaub fahrt. Ihr bucht doch nicht einfach so einen Freiwildurlaub. Ihr wollt doch wissen, wo kommt ihr denn dahin? Wo ist das Ferienhaus? Was gibt es da für eine Umgebung? Kann man da irgendwelche Besichtigungen machen? Wo kann man eine Radtour machen? Wo kann man mal wandern? Ihr guckt doch vorher bei Google, Gott sei Dank, was erwartet mich da? Wisst ihr, was mir auffällt? Die Christen beschäftigen sich einfach nicht mit dem Himmel. Die wollen gar nicht wissen, was sie da erwartet. Die glauben sogar, dass es gar nicht so viel zu wissen gäbe, weil die Bibel ja gar nichts sagen würde darüber. Also ganz ehrlich, es gibt so ein dickes Buch von Randy Alcorn über den Himmel. Also das mal nur ganz nebenbei. Als das Volk Israel die Erlösung erlebt hat und rauskam aus dem Lande Israel durch das Rote Meer, war das Blut das Zeichen an ihren Türen. Ihr kennt die Geschichte. Und dann hat Gott gesagt, ich werde euch ausführen aus diesem Land der Sklaverei, wo ihr Knechte wart, damit ihr erlöst und befreit mir dient. Und jetzt kommt ein wichtiger Gedanke, und den will ich heute ein bisschen vertiefen. Erlösung bei Gott ist zweiseitig. Das eine ist, er holt uns raus aus der Herrschaft des Feindes, raus aus der Sünde, so wie Israel aus Ägypten rausgeholt worden ist. Der zweite Aspekt, den Gott hat, ist, er will uns einführen. Ich werde dich erlösen aus dem Land Ägypten und dich einführen in ein gutes und weites Land, darin Milch und Honig fließt. Also Erlösung hat immer zwei Seiten. Das ist das Rausgenommensein aus dem alten Leben, heraus aus der Sünde meines alten Lebens, heraus aus der Knechtschaft Ägyptens, des Fleisches, der Versuchung, des Teufels, aber auch hineinkommen in das Land, wo Milch und Honig fließt. Das nennt die Bibel Kanaan. Und viele Christen glauben, der Kanaan sei der Himmel. Weil wir singen ja auch, herrlich, herrlich wird es einmal sein, wenn wir ziehen von Sünde frei und rein in das gelobte Kanaan ein. Aber warte mal. Da kamen die nach Kanaan durch den Jordan. Was hatten wir als erstes? Feinde. Jericho stand fest gemauert. Riesenmauern. Als Bollwerk vor dem Einzug in das Weiße Land. Dann gingen die weiter. Was sahen die da? Riesen. Oh, da kamen die Riesen. Mit denen mussten sie kämpfen. Die mussten Land erobern. Dann kamen die listigen Gibeoniter. Die haben so getan, als wären sie von weit her, haben ihr schimmeliges Brot gezeigt, haben ihre alten Klamotten gezeigt und haben gesagt, wir kommen von weit her. Wir sind nicht von diesem Land. Nehmt uns auf als eure Knechte. Haben die gemacht, dummerweise. Weil die wohnen nur um die Ecke. Kanaan ist nicht der Himmel. Und das Land, wo du einziehst, du kommst eines Tages in den Himmel, aber das Land, wo du heute einziehen musst, ist nicht der Himmel. Was ist unser Kanaan? Jetzt brauche ich eine kluge Antwort. Was ist unser Kanaan? Erkenspeck. Das Ziffert M. Wenn wir hier zusammen sind, ist wie im Himmel. Ihr Lieben, was ist unser Kanaan? Wo ist unser Land der Fülle? Heute.
In Christus.
In Christus ist unser Land der Fülle. Denn in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und ihr habt alles völlig in ihm. Also, alles, was wir brauchen. So fängt der Epheserbrief übrigens an. Epheser 1,3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat. Den Segen haben wir. Israel hatte ein Problem. Die glaubten nicht, dass sie mit Gott im Land des Sieges siegen könnten. Weil die hatten Angst vor diesen riesigen Leuten. Die Kundschafter kamen zurück und sagten, oh, gefährlich, ganz gefährlich, da wollen wir nicht hin. Wir haben Riesen gesehen und befestigte Städte. Auf keinen Fall. Sagt Gott, dann müsst ihr durch die Wüste. 38 Jahre Kreisverkehr. Ne? Hast du mal gemacht, ja? Also als wir in England waren und da musstest du links fahren. Das war crazy. Also da muss man sich wirklich erstmal dran gewöhnen. Links in den Kreisverkehr rein. Du hast immer Angst, da kommt dir jetzt einer entgegen. Wer hat das schon mal gemacht? In England Kreisverkehr gefahren. Noch keiner von uns. Ah, genau, andersrum. Ey, du musst dich richtig anstrengen, du musst richtig umdenken, ja? Dann fährst du erstmal einmal rund, weil du gar nicht die Ausfahrt kriegst. Fährst du nochmal rund, fährst du nochmal rund. Ich habe auch in Deutschland schon einige gesehen, die fahren auch immer rund, ja? Weil sie den Ausfahrt nicht kriegen, ja? Das ist ein tolles Beispiel für Christen, die Ausfahrt zum gelobten Land nicht kriegen. Die müssen immer im Kreis laufen. Und ihr Lieben, darf ich das offen sagen? Ich darf ja viele Jahre für Gott unterwegs sein in Gemeinden. Die Mehrzahl der Christen ist ausgezogen aus Ägypten. Die wissen, dass sie erlöste Gotteskinder sind. Die sind noch nicht eingezogen in ihr Land Kanaan, dass Jesus ihnen verspricht, dass er ihr Erlöser, ihre Fülle, ihre Kraftquelle, ihre Stärke ist. Das haben die noch nicht verstanden und laufen immer noch im Kreisverkehr. Das ist tragisch. Das ist wie ein Kind, das nicht erwachsen wird. Und Gott will, dass wir erwachsen werden, dass wir reifen, dass wir vorankommen. Und jetzt will ich euch zeigen, in einem kleinen, ich habe ein Bildchen kopiert für euch, was uns, ich lese erst den Text, was uns zur Verfügung steht, wie wir in das Land der Fülle kommen können. In Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und ihr habt alles völlig in ihm. Heute habt ihr alles völlig in ihm. Er ist unsere Erlösung, er ist unsere Quelle und wir dürfen heute im Sieg mit Jesus leben. Wir müssen nicht in Niederlage leben. Und Gott sei Dank, ich kenne euch ja auch schon ein bisschen, ihr macht das ja auch. Vielleicht kann das heute Morgen helfen, noch ein bisschen besser. Na, wie kann man so ein Bollwerk wie Jericho erobern? Wie kann man mit einer Riesenproblematik, mit einer Riesenversuchung umgehen? Das zeigt uns Gott in seinem Wort und das macht uns deutlich. Der rote Faden im Epheserbrief heißt übrigens nicht nur in Christus, das ist der richtig dicke Faden. Es gibt so einen zweiten roten Faden und zwar, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem geistlichen Segen gesegnet hat in den himmlischen Welten. Ach so, das wird im Himmel eines Tages sein. Nein. Das ist heute, aber du hast die Kraft schon aus der himmlischen Welt, die kommt in dein Leben. Und dann lesen wir in Epheser 1,20, dass Gott Jesus, als er ihn auferweckt hat von den Toten, hochgehoben hat und hat ihn in den himmlischen Welten auf den Thron gesetzt. Christus ist in den Thron gesetzt worden, in der Himmelswelt. Und dann kommt der Hammer. Epheser 2,6 sagt, als Jesus von den Toten auferweckt wurde und in den Himmel aufgefahren ist, steht in Epheser 2,6, stellt euch das mal vor, Er hat uns, die wir aus lauter Gnade gerettet sind, Vers 6, mit Christus zusammen auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben. Und damit ist nicht gemeint, dass wir in den Himmel kommen, wenn wir eines Tages heimgehen, sterben. Das ist nicht damit gemeint, sondern er hat uns diesen Platz schon gegeben. Gottes Kinder sind ganz eng mit Christus verbunden und weil das geht ja gar nicht anders. Wenn wir in Christus sind, müssen wir doch da sein, wo Christus ist. Und Christus ist da, wo wir sind. Also die Verbindung zwischen uns beiden, Christus und mir, ist so unglaublich eng, dass weil Jesus, der in die Himmelswelt versetzt ist, Epheser 2,6 sagt, du bist auch mit ihm auferweckt und mit ihm versetzt worden in die Himmelswelt. Sitzt du gerade gut auf dem Stuhl? Ja, gut, ne? Euer Eckenschreck hat auch schöne Stühle. Ja. Du sitzt in diesem Moment noch mit Christus, wenn du ihn kennst und ihm folgst. Bei ihm, in der Himmelswelt, neben Gott, zur Rechten Gottes. Und dann sagt Paulus, Epheser 6, werdet jetzt stark in dem Herrn und in der Kraft seiner Stärke, weil ihr habt es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit Mächten und Gewalten in den himmlischen Regionen. Jetzt kriegt ihr das Bild, das gucken wir uns mal an. Vielleicht ist da etwas bei, was du heute Morgen machst. Also nochmal, werdet stark im Herrn und in der Kraft seiner Stärke, sagt der Paulus, Epheser 6, legt die Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Anläufe des Feindes bestehen könnt. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, er richtet sich gegen die Mächte und Gewalten, die Weltherrscher, die in der Finsternis herrschen, die bösen Geister, die in der Luft herrschen. Deshalb sollt ihr die Waffen Gottes ergreifen. Wenn die Bibel vom Himmel spricht, dann spricht die, wenn die Bibel das Weltbild zeigt, spricht die von drei Himmeln. Der Paulus schreibt mal, ich weiß einen Menschen, der war in den dritten Himmel entrückt. Also, sag ja schon mal, die sind so verliebt, die sind gerade im siebten Himmel. Gibt's in der Bibel nicht. Ja, Verliebte schon, aber nicht siebter Himmel. Ja, drei Himmel, sagt die Bibel. Und zwar, wir haben unten den sichtbaren Himmel, das ist unser Universum, der Bereich der Menschen und der Dinge. Ja, das ist das erste unten. Das sind die gläubigen Menschen, die Christus folgen. Das sind die, die Christus noch nicht kennen. Die sind hier auf der Erde. Und ganz oben, wenn ihr mal oben guckt, ist der Bereich Gottes. Da ist Gott. Und er hat Jesus auferweckt und hat ihn zur Rechten Gottes gesetzt, neben sich in der Himmelfahrt. Jesus ist Sieger. Das ist das, was uns das Abendmahl auch deutlich macht. Das ist diese Siegesseite. Als sein Blut geflossen ist am Kreuz, da hat er nicht nur unsere Erlösung vollbracht. Er hat auch den Feind besiegt. Er hat über ihn triumphiert. Kolosser 2,15 sagt, dass Christus am Kreuz einen Triumph aus dem Feind gemacht hat. Und stellt euch das mal vor, guck mal, da sind wir auch. Die Gläubigen sind in Christus schon jetzt versetzt in die himmlischen Regionen. Und wir sind neben ihm, weil da, wo Christus ist, sind wir. Und er ist aber gleichzeitig auch bei uns auf der Erde. Und wie geht das? Na, durch den Heiligen Geist. Schaut mal da, die Taube, ne, fliegt von oben nach unten. Durch den Heiligen Geist ist er auch gleichzeitig in uns, hier auf der Erde. Das heißt, wir haben so eine Verbindung zwischen Christus und uns, die nicht aufhört. Jede Sekunde, jede Minute, jeden Moment, den du erlebst, heute, morgen, übermorgen, kannst du in diesem Bewusstsein leben. Christus ist mein Herr, der ist meine Quelle. Ich bin mit ihm verbunden und ich sitze schon neben ihm dort in der himmlischen Welt, weil die Bibel das so sagt. Wie geht's euch mit diesem Gedanken? Gut. Wenn dann heute oder morgen wieder so die Problemchen kommen mit eurer Eigenschwick und von der Familie und der Nachbarschaft und so, wir dann so denken, oh, ich glaube, ich muss mich jetzt hier anstrengen. Da ist wieder so ein Jericho vor mir. Ich muss mal gucken, wie ich das überwunden kriege. Dann nimmst du dann deinen Hammer und Meißel und versuchst dann die Mauern einzuschlagen. Und dann merkst du, das haut nicht hin. Das kriege ich damit nicht hin. Ich brauche eine andere Kraft, die das mit Jericho schafft. Das ist die Kraft, die von Christus kommt. Habt ihr euch mal überlegt, wie die Jericho eingenommen haben? Haben die da irgendwelche Wurfgeschosse gebaut mit dicken Kugeln oder haben sie da Raketen? Na, die hatten sie noch nicht. Wie haben die Jericho eingenommen?
Lobpreis.
Mit Lobpreis. Die sind lobend und zum Teil auch schweigend. Einfach 7 Tage um die Stadt rumgezogen. Und vorneweg waren die Posaunenspieler. Und dann kam die Bundeslade. Das war das Allerwichtigste. Bundeslade war die Gegenwart Gottes. Gott wohnte, ne, im Tempel oder in der Stiftshütte. Im Allerheiligsten, da war die Bundeslade. Das war der Ort, wo Gott wohnte mit den beiden Engeln. Dass die Gegenwart Gottes in unserem Alltag da ist, ist uns versprochen, weil wir mit Christus verbunden sind. Die Gegenwart von unserem Herrn Jesus ist in jeder Sekunde unseres Lebens da. Und daraus kannst du schöpfen. Aber es gibt einen Feind. Den haben wir da in der Mitte, in dem mittleren Teil, schau mal. rechts Satan und seine Dämonen, verüben Angriffe auf uns, wollen uns täuschen, wollen uns kontrollieren. Na, es gibt so ein klares Bild, wenn der Paulus hier schreibt, wir haben es nicht mit Fleisch und Blut zu tun, sondern mit Mächten und Gewalten, dann spricht er hier von Hierarchien. Also der Teufel hat nicht ein Heer, was völlig durcheinander wäre und nicht wüsste, wo es hinlaufen sollte. Das, was hier beschrieben steht, ist von klaren Strukturen die Rede. Da gibt es Befehlshaber und Unteroffiziere und da gibt es Leute, die folgen müssen. Ja? Herrschaften und Gewalten. Der hat ein klar organisiertes Netzwerk von gefallenen Engeln, das die Bibel Dämonen nennt. Das ist, was Paulus hier sagt. Er sagt, wir haben einen Kampf, der nicht gegen Menschen geht, sondern der gegen die Mächte und Gewalten, die Weltenbeherrscher, die in der Finsternis regieren. Also das sind nicht die Weltenbeherrscher hier in unserer Welt, also nicht die Staatschefs oder Könige, sondern das sind die in der unsichtbaren Welt. Schon im Alten Testament hat ja zum Beispiel David damit zu tun bekommen. Da steht ein Wort im Chronikbuch. Da reizte der Satan den David, dass er das Volk zählen wollte. Gott sagt, lass die Finger davon. Du musst nicht wissen, wie viele Soldaten du hast. Ich bin deine Armee, sagt Gott. Ich hätte aber gerne mal gewusst, wie viele Soldaten habe ich denn jetzt? Am Ende kam 1,7 Millionen raus. Ein unglaubliches Heer. Aber Gott sagt, das ist falsch. Du verlässt dich auf deine Stärke und du verlässt dich nicht auf meine Stärke. Es gab dann auch eine Bestrafung für David. Aber der Teufel hat ihn versucht. Und das ist, was der Teufel macht. Er versucht, Raum einzunehmen, Einfluss auszuüben. Und wir müssen uns klar werden darüber, wir sind die Zielscheibe. Es gibt so eine nette Geschichte von einem Knecht und seinem Herrn, die sind auf Entenjagd. Und der Knecht, der ist Christ und der Herr, der lacht immer über ihn und sagt, na du mit deinen vielen Problemen, die du immer hast in Familie und was auch immer so ist und wo ist denn nun dein Gott? Und er schweigt einfach und dann gehen sie auf Entenjagd und dann schießt der Herr die Enten vom Himmel und die Toten fallen ins Wasser und dann sind noch so ein paar, die zappeln noch da rum. Und dann sagte er, schnell, die müssen wir zuerst kriegen, die zappeln, die anderen kriegen wir sowieso. Und dann sagt der Knecht am Schluss, sagt er, wissen Sie, Sie haben mich doch gefragt, wie das ist so mit Christen und warum wir oft so Schwierigkeiten haben. Und er sagte, ja, das ist so wie der Teufel, der ist hinter uns her. Und weil wir zappeln, weil wir lebendig sind, weil wir beten als Gotteskinder, darum sagt er immer, die müssen wir zuerst haben. Die Toten, die kriegen wir sowieso. Ich weiß nicht, ob der Herr das verstanden hat, dass er der Tote ist, der keine Beziehung zu Gott hat. Denn die Zappelnden, die lebendig sind, da ist der Teufel hinterher. Und das ist auch bei uns so. Weil du betest, will der Teufel dich blockieren. Merkst du doch auch, ne? Du willst beten und kommt eine Störung. Kommt ein Telefonat. In so einem Moment drücke ich auf dem, ich kann jetzt nicht sprechen. No, jetzt nicht. Jetzt wird gebetet. Versteht ihr? Du hast vor, einen Besuch zu machen bei irgendeiner kranken Schwester oder weiß ich, bei einem Bruder und denkst, okay, da muss ich hin und kommt was dazwischen. Dein Auto springt nicht an. Der Feind hat Möglichkeiten, um uns abzuhalten und er hat Möglichkeiten, uns zu blockieren. Und er macht das vor allen Dingen auf eine Art und Weise, indem wir ihm manchmal auch Einfluss geben. Wir haben manchmal Gedanken über uns oder über Gott oder über die Geschwister oder über die Gemeinde oder über die Welt, die einfach nicht der Wahrheit entsprechen. Wir werden beeinflusst, ne? Hier steht irgendwas von den feurigen Pfeilen des Bösewichtes, die er in unseren Kopf schießen will. Gott sei Dank, bei der Waffenrüstung, die kann ich mit euch jetzt nicht besprechen, müsst ihr selber mal gucken, haben wir den Helm des Heils. Der Helm ist dafür da, dass unsere Gedanken geschützt werden. Aber der Feind versucht Einfluss auszuüben, indem er Lügen in unseren Kopf schießt. Guck mal. Du willst Gotteskind sein, nimmst heute wieder fromm am Abendmahl teil und guck mal, was du letzte Woche alles gemacht hast, ob du überhaupt würdig bist. Der Feind lenkt unsere Blicke von Christus weg auf uns und will uns zeigen, dass wir gar nicht wert sind, Christen zu sein oder Gotteskinder. Aber ihr Lieben, unser Wert liegt nicht in dem, was wir tun. Wenn das danach ginge, was ich tue und was ich leiste, und das würde meinen Wert als Christ ausmachen, ihr Lieben, dann käme ich nicht gut weg. Mein Wert liegt in Christus und in dem, was er getan hat. Und darum heute, wenn ihr das Abendmahl nehmt, dann sagt ihr, Herr Jesus, ich danke dir, dass du für heute alles gemacht hast. Abendmahl ist nicht nur danke für die Vergangenheit oder danke für den Himmel in Zukunft. Abendmahl ist für heute, weil Jesus hat den Sieg errungen. Er ist der Herr über alle. Und so dürfen wir uns vor ihn stellen und sagen, Jesus, danke, dass es bei all meinen Fehlern und Macken und allem, was ich falsch mache, überhaupt nicht darauf ankommt, wie ich vor dir stehe, Jesus, sondern du bist in mir und mein Wert hängt nicht davon ab, wie perfekt ich bin und wie ich alles richtig mache und wie viel ich gebetet habe und wie viel ich die Bibel gelesen habe. Dann machen wir draußen eine fromme Religion. Und da hat der Teufel leichtes Spiel, indem er sagt, siehste, hast du heute deine Bibel nicht gelesen? Kann auch kein Segenstag werden, oder? Kennt ihr so Gedanken? Die kommen nicht von Gott, die kommen nicht vom Heiligen Geist. Also, sag bloß nicht, der Günther hat nicht gesagt, wir sollen die Bibel lesen. Ihr sollt die Bibel lesen. Und wer Jesus liebt, der will ihn doch kennenlernen. Auf der Herfahrt habe ich so ein neues Lied von Lauren Daigle gehört. Die singt so englische Songs und dann sagte sie, wenn du mich kennenlernen willst als Mensch, dann musst du meinen besten Freund kennenlernen. Sonst kannst du mich nicht wirklich verstehen. Und sie meinte damit Jesus. Eines der schönsten Worte, die ich in der Bibel finde, ist, dass Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Weil als Jugendlicher früher hatte ich keine Freunde. Ich war sehr beschämt, ich war sehr isoliert. Ich habe, bis ich 18 war oder 17 war, wirklich für mich alleine gelebt. Und so Scham und Schuldgefühle haben mein Leben ganz schwer geprägt. Und darum ist so das für mich heute auch unglaublich schön zu wissen, ich habe einen Freund. Jesus sagt, ihr seid meine Freunde. Und Lauren Daigle singt diesen neuen Song. Wenn du mich kennenlernen willst, kannst du mich nur verstehen, wenn du meinen Freund kennenlernst. Du kannst mich nur über Jesus verstehen. Und das ist so bei Christen. Nicht? Manche neben dir in deiner Nachbarschaft oder Verwandtschaft sagen, du immer mit deinem Gottesdienstgerede. Muss er immer in die Bibelstunde? Was, Frauen, Bibel lese? Ey, muss er so übertreiben? Wenn du mich kennenlernen willst, dann musst du wissen, wer mein Freund ist. Und dann würdest du mich kennenlernen. Aber ich würde dir so wünschen, dass du weißt, wer mein Freund ist. Aber weil du meinen Freund nicht kennst, kannst du auch nicht wissen, wer ich wirklich bin. Bleibt immer so ein bisschen was verborgen. Ne? So diese Seite, dass wir mit Christus leben. Und da will der Teufel Einfluss ausüben. Nicht? Also nochmal, er will uns irgendwie mit falschen Gedanken füllen und uns hier an dieser Stelle am Ende auch, ja, wie man sagen, irritieren. Beispiel Ananias und Sapphira, zwei gläubige Menschen in der ersten Gemeinde in Jerusalem, legen Geld an die Seite, was grundsätzlich nicht verkehrt ist, soll man ruhig machen, wenn man was sparen will, aber sie haben geheuchelt, sie haben getäuscht. Kommt der Petrus und sagt, Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Das heißt, du hast ihm Raum gegeben. Der kommt in deinem Herzen plötzlich Einzug halten und hat dich zu dieser Heuchelei gebracht. Oder zürnet ihr, so sündiget nicht, gebt dem Teufel keinen Raum. Wisst ihr, womit der Teufel uns auch ganz schnell Raum nimmt und wir ihm Raum geben? Durch Bitterkeit, durch Verletztbleiben, durch nicht vergeben können, eines der gefährlichsten Dinge für Gottes Kinder. Und wenn du immer denkst, ah, die anderen, die sind so an mir schuldig geworden, wenn die doch endlich kämen und würden sich bei mir entschuldigen und würden um Vergebung bitten, sag dir was, die kommen nicht. Klar kannst du dann mal sagen, hey, das hat mich verletzt, aber vielleicht versteht der andere gar nicht, womit er dich verletzt hat. Das kann sein. Du hast aber die Chance, einseitig zu vergeben. Du vergibst. Du vergibst, weil es geboten ist, aber du vergibst auch wegen dir selber. Weil damit wirst du frei. Vergib. Nicht? Paulus sagt hier, gib nicht dem Teufel Raum. Übrigens auch in Epheser 4. Gib dem Teufel keinen Raum, indem ihr zürnet und den Zorn behaltet und bitter bleibt und grimmig seid. Ja, also hier lernen wir, was letztlich die Machenschaften des Feindes sind. Satan versucht uns in Sünde zu verwickeln. Er versucht uns negative Gedankenmuster zu geben, uns zu weltlichen Denkweisen zu führen. Was ist unsere Rettung? Die Gegenwart von Christus in unserem Leben. Gottes Bundeslade, wenn ich es mal so sagen darf. Und weil Christus in dir lebt und du mit ihm verbunden bist in der himmlischen Region, hast du eine ständige Kraftquelle, aus der heraus du leben, wirken und tätig sein kannst. Ich finde, das Buch Josua ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Gottes Kinder ins Land Kanaan, also in Christus, leben können. Wachsam, indem sie Gott fragen, indem sie bei seinem Wort bleiben. Josua 1,5, eines meiner Lieblingsworte. Josua, fürchte dich nicht, sei stark und fest. Der Herr dein Gott ist mit dir, wohin du gehst. Und jeder Ort, worauf eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben. Geht einfach weiter. Das ist euer Feld. Lass mich noch einen Gedanken sagen. Ich kann gar nicht so ganz viel sagen. Ich glaube, ich muss noch mal kommen über die Waffenrüstung reden. Ein Gedanke geht quer durch diesen ganzen Text. Schaut, hört mal eben rein, ob ihr ihn findet. Schließlich werdet stark durch eure Verbindung mit dem Herrn. Lasst euch stärken durch seine Kraft. Legt alle Waffen an, die Gott euch gibt, dann könnt ihr dem Teufel und seiner Hinterlist widerstehen. Unser Kampf richtet sich nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, er richtet sich gegen die Mächte und Gewalten, die Weltenbeherrscher, die in dieser Finsternis regieren. Deshalb sollt ihr zu allen Waffen greifen, damit könnt ihr am schlimmen Tag Widerstand leisten. Und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben. So steht nun und gürtet an euren Lenden mit Wahrheit. Was ist unsere Haltung, wenn der Feind kommt? Habt ihr es gerade verstanden?
Stehen bleiben.
Stehen bleiben. Wieder stehen, standhalten, dass ihr stehen bleibt. Steht nun an eure Lenden und gürtet mit Wahrheit. Wir müssen nicht gegen den Teufel kämpfen. Der Kampf ist besiegt am Kreuz von Golgatha. Das ist die andere Seite des Kreuzes. Wir bleiben einfach stehen, da wo Jesus uns hinstellt. Und haben wir einen Auftrag, dann bleiben wir da stehen. Und wenn es schwierig wird, dann bleiben wir da stehen. Und wenn Jericho vor uns kommt, dann ziehen wir da drumherum mit der Gegenwart Gottes und dann beten wir mal 7 Tage. Und wenn die Riesen kommen, dann sagen wir, wir bleiben hier stehen. Das ist unsere Aufgabe. Hier werden wir stehen bleiben. Ja? Stehen, 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 stehen. Geht wie ein roter Faden durch dieses Ganze. Und die Waffenrüstung ist dafür da, dass wir standhalten können. Also guckt euch das in Ruhe nochmal an. 2 Angriffswaffen haben wir dabei. Die eine Angriffswaffe ist das Wort Gottes. Ergreift das Schwert des Geistes. Welches ist das Wort Gottes? Also ihr müsst das Wort Gottes kennen, damit ihr dem Feind, wenn er euch Gedanken einflößt, Lügengedanken, ihm die Wahrheit dagegen schleudert, so wie Jesus bei der Versuchungsgeschichte. Nicht? Es steht geschrieben, ich weiß, was in der Bibel steht. Und der zweite Weg, wie wir dem Feind widerstehen können, ist die zweite Angriffswaffe, das ist unser Gebet. Vers 18, betet und bittet zu jeder Zeit, seid wachsam und hört nicht auf, auch für mich zu beten, sagt Paulus. Im Namen Jesu beten wir. Und jetzt will ich euch etwas zeigen. Ich arbeite ja auch mit einem Missionswerk, heißt Freiheit in Christus. Wir haben gerade ein ganz neues Seminar entwickelt. Das nennt sich Geistlicher Schutz für unsere Kinder. Es geht darum, wie können wir als Eltern, als Großeltern in besonderer Weise durch Wort Gottes und Gebet unsere Enkel, unsere Kinder schützen, Gottes Segen über sie aussprechen und Jesu Sieg in ihr Leben hineinsprechen, dass sie geschützt sind. Wir haben Literatur entwickelt, die lege ich euch gleich nachher, wenn alles durch ist, hier aus. Elterngebete. Ich habe das hier mal mitgebracht. Wo Eltern beten können, Jesus, in deinem Namen ist Sieg. Und ich stelle mein Kind, das heute in die Schule und in den Kindergarten muss, so ganz bewusst unter deinen Schutz. Also, hier ist zum Beispiel Gebete drin. Segnung eines Säuglings. Gebete für die Errettung meines Kindes. Täglich mein Kind Gott anvertrauen. Ich danke dir, mein Vater im Himmel, für deinen Segen und deine Gnade für mein Kind Svenja. Ich bitte dich um deinen göttlichen Schutz für mein Kind, wenn es jetzt außerhalb der Familie ist. Ich bitte dich, dass ihm alle schädlichen Einflüsse nichts anhaben können. Ich übergebe es dir und bitte dich, dass du mich sensibel machst, seine Bedürfnisse wahrzunehmen, wenn es nachher wieder nach Hause kommt. Ich bitte dich, dass du durch deinen Heiligen Geist sein Herz und seine Gedanken bewahrst und schützt auch vor den Einflüsterungen des Feindes. Das bitte ich im Namen von Jesus, mit dem ich versetzt bin in die himmlische Region. Das gibt uns nämlich eine Autorität, dass wir, die Bibel nennt das auch, im Namen Jesu. Merkt ihr gerade, wie sich das gerade füllt? Im Namen Jesu heißt, du hast in der Kraft und Autorität Jesu, mit dem du verbunden bist, eine Gelegenheit für dein Kind, für dein Enkelkind zu beten. Mir gehen meine 6 Enkel, die ich habe, jeden Tag durchs Herz und ich bete um Schutz für sie. Der eine fährt nach Marburg, jetzt sucht sich gerade eine Studentenbude, wo er wohnen will. Ach Jesus, leite. Und dein Schutz ist mit ihm und ich lege deinen Segen auf ihn und dein Sieg ist da und du möchtest ihm helfen, dass er gute Entscheidungen trifft und dass er sich nicht verwirren lässt, dass der Feind keine Chance hat. Ja, wir sprechen so mit Kraft da rein. Ein zweites Heft, das wir haben, ist Teengebete. Das heißt, Teenager, so ab 12 würde ich sagen, können selber beten. Wenn sie keinen Bock haben, in die Schule zu gehen, da ist ein Gebet drin. Wenn sie eine Freundin oder einen Freund suchen, ich meine jetzt ein Mädchen, Junge, also nicht andersrum, ne, sondern Mädchen, Mädchen, Junge, Junge, ne, wenn sie Freund suchen, wenn sie sich einsam fühlen und so weiter. Also Gebete, die wir und für die Kleinen, ein Bastelbüchlein zur Waffenrüstung, kann man den schon mal erklären, was für eine Stärke unser Herr Jesus hat. Ich lege das nachher aus. Wenn ihr mir für jedes dieser Hefte 3 Euro gebt, so ist das, was sie kosten, dann wäre das gut. Legst du nachher aus, schaut mal, was ihr davon gebrauchen könnt. Noch etwas, was ich sagen will, nochmal ein ganz anderes Thema. Der Feind will uns auch in Depressionen stürzen. Wir haben ein ganz neues Buch rausgebracht bei Freiheit in Christus. Depressionen überwinden. Das Geniale bei diesem Buch ist erstens, der Mann, der es geschrieben hat, hat selber seine Frau über viele Jahre in Depressionen begleitet. Er weiß, wovon er spricht. Und zweitens, er spricht von der körperlichen Seite von Depression, er spricht von der seelischen Seite von Depression und er spricht von der geistlichen Seite. Alle 3 Ebenen. Aber manchmal ist jemand einfach depressiv, weil die Mineralien nicht stimmen. Schauen wir mal zum Arzt und mal checken, wie die Mineralien... Ja, versteht ihr? Also, super ausgewogen und am Ende auch hin zu Jesus führen. Also schaut mal an, ob ihr da eine Freude haben könntet. So, was soll ich euch am Schluss sagen? Werdet stark im Herrn und in der Kraft seiner Stärke in Christus. So, ich glaube, ich habe euch viel zu denken gegeben. Ich würde sagen, ihr habt genug für die Woche. Lest jeden Tag einmal Epheser 6. Jetzt will ich noch einen Satz sagen zur Lesung. Jesaja 53. Ach, Psalm 63 vorhin. Schwester, hast du gelesen? Danke. Psalm. Ich bin verwirrt gerade. Du hast an einer Stelle aufgehört, wo ich das voll verstehe, weil damit kommen wir eigentlich immer nicht so ganz klar.
Ja, dann geht es nämlich anders.
Wo geht es dann weiter? Sag mal, warum hast du an der Stelle aufgehört?
Gib mir noch viel. Weil es so vorgegeben war.
Aber so war, okay. Da bist du fein raus, alles gut. Denn der Vers, der Psalm geht weiter mit folgenden Sätzen. Und das, ich will kurz sagen, wie mir das hilft. Ja. Na, du hast darüber gesprochen, unter dem Schatten deiner Flügel bin ich geborgen und so weiter. Und jetzt kommt. Meine Seele klammert sich an dich, deine starke Hand hält mich fest. Ich glaube, da hast du aufgehört. Doch diese Leute wollen mir grundlos ans Leben. In die Tiefen der Erde sollen sie hinabstürzen. Der Gewalt des Schwertes soll man sie ausliefern. Sie werden zur sicheren Beute für die Schakale. Der König darf sich freuen über Gott. Jeder darf sich rühmen, der bei ihm geschworen hat. Ja, endlich wird den Lügnern das Maul gestopft. Damit haben wir Schwierigkeiten. Mir hilft. David musste damals gegen irdische Feinde kämpfen. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das sind nicht unsere Nachbarn, auch wenn die manchmal verrückt sind. Das sind nicht unsere Arbeitskollegen. Das ist nicht unsere, weiß ich wer. Ich sehe darin, in der geistlichen Welt, hier, die Zwischenebene, das ist der Feind. Das ist der Lügner. Der will uns was in die Tasche lügen. Das ist der Gewalttätige. Der will uns vom Weg abbringen. Ja, für mich ist das auch ein Kampf in der jenseitigen Welt. Und das hilft mir jetzt auch, diese Sätze einzuordnen. Nicht Fleisch und Blut, sondern Mächte und Gewalten. Und Jesus, halt den Lügner fern, den Satan, den Vater der Lüge. Und Jesus, gibt das der Gewalttätige, der uns vergewaltigen will mit seinen miesen Machenschaften, dass er keine Gewalt über uns hat. Jesus, wir weisen den zurück in deinem Namen, weil wir stehen unter deinem Schutz. Okay, bisschen Hafer-Tobak heute Morgen, ja. Aber ich würde sagen, das brauchen wir, um in unserer Welt heute Stand zu halten. Ich bete. Jesus, du bist Sieger. Ich danke dir, dass du am Kreuz unsere Vergangenheit bewältigt hast, unsere Schuld bezahlt. Das preisen wir heute im Abendmahl. Herr, du hast aber auch den Feind besiegt und einen Triumph aus ihm gemacht, dort am Kreuz. Er ist ein besiegter Feind. Und wir dürfen versetzt mit dir in den himmlischen Regionen mit Kraft und Vollmacht ausgestattet beten, Herr, weil wir in deiner Kraft beten, weil wir in deinem Namen beten, weil das nicht unsere Kraft sein muss, sondern deine Kraft. Ich danke dir für diese Autorität. Und so wollen wir uns, Herr, als deine Kinder unter diese Autorität stellen, uns dir unterordnen. Wollen unsere Familie, Jesus, unter diese Autorität stellen und sie dir unterordnen. Wir wollen auch unsere Kinder und Enkel, Jesus, in besonderer Weise unter diese Autorität stellen und sie dir unterordnen. Und wir wollen uns als Gemeinde, als Gotteskinder unter diese Autorität stellen und uns dir unterordnen. Dein Wort sagt, ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Danke, Herr, wir sind mit dir verbunden. Du in uns und wir in dir. Wir preisen deinen Namen. Amen. Amen.